PH 88,4, das Radio der PH Freiburg auf Echo FM. Bildung und Lehrerbildung in Afghanistan ist das Thema der heutigen Sendung. Zu Gast im Studio sind die Mitorganisatorinnen der Konferenz an der PH Freiburg, Frau Grundmeier, Frau Sarai und Herr Bittlingmeier. Wenn man jetzt die aktuellen Meldungen hört, erscheint es eine Mammutaufgabe zu sein, überhaupt sowas wie eine Bildungslandschaft in Afghanistan zu etablieren. Immer wieder werden ja auch Schulen und Hochschulen angegriffen. Herr Bittlingmeier, Frau Sarai, gibt es denn sowas wie einen Alltag in Afghanistans Schulen und Hochschulen, beziehungsweise wie sieht dieser Alltag denn auch aus vielleicht?
Also als Soziologe würde ich sagen, einen Alltag gibt es immer, unabhängig von den schwierigen Rahmenbedingungen. In Schulen und Hochschulen eine Bildungslandschaft in Afghanistan existiert. Die wurde in den letzten Jahren erheblich ausgebaut. Viele NGOs, viele Regierungen und natürlich das afghanische Bildungsministerium sind da involviert. Nicht zuletzt irgendwie die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die GITS, die auch Kooperationspartner der unserer Tagung ist. Von daher gibt es selbstverständlich einen Alltag. Es hängt allerdings davon ab, wo Sie sich gerade befinden in Afghanistan. Der Alltag in Kabul sieht anders aus als im Augenblick der Alltag in Kunduz sicherlich oder der Alltag in Paktika. Also je nachdem, so ein bisschen wie in der Schweiz, in welchem Kanton Sie gerade rumlaufen, haben Sie natürlich unterschiedlichen Alltag. Aber insgesamt ist es so, dass es also große Flächendecken mittlerweile fast Schulen gibt und die Schulen sehr stark ausgebaut worden sind in den letzten Jahren und dass zumindest die Entwicklung der Bildungsinstitutionen, Schule, Hochschule, eigentlich als eine Art Erfolgsgeschichte zumindest gelten kann. Auf das Aber komme ich bestimmt gleich noch zu sprechen, aber ja. Es ist zumindest so, dass quantitativ es einen erheblichen Ausbau gab und von daher auch ein Schulalltag für immer mehr Schülerinnen und Schüler in Afghanistan in den letzten Jahren zu verzeichnen ist.
Jetzt haben Sie es gerade selbst schon angesprochen, es gibt ein Eigentlich und ein Aber. Da möchte ich natürlich einhaken. Was sind die Punkte, die so schwierig sind vielleicht auch?
Ja, die liegen auf mehreren Ebenen. Das eine ist, dass im Bereich der Hochschulen in Afghanistan selbst sehr wenig Dozenten oder dozierende Dozenten und Dozentinnen einen Masterabschluss haben oder promoviert sind, was sozusagen in anderen Ländern der Erde Standard ist. Das heißt, die Ausbildung der Dozierenden selber gilt als nicht besonders hochrangig und da muss man natürlich vorsichtig sein, weil wir in Deutschland sind sehr titelgläubig und es gibt und wir haben wenig Respekt vor Erfahrungswissen. Also das ist sicherlich das eine. Das andere ist, wir wissen, dass es, Sie haben es angesprochen, in Schulen viele Angriffe gibt, Gasangriffe und so weiter. Das ist ganz schrecklich, sodass es auch immer in Deutschland mit Gefahr assoziiert wird, Schule, Hochschule, Bildung. Wir wissen auf der anderen Seite, dass es auch eine ganze Reihe von Betrugsfällen gibt, weil es gibt subventionierte Schulen und da werden die Subventionen gerne abgegriffen, die Häuser stehen leer und wir wissen natürlich, wenn wir von Schule reden, dann ist das nicht so ohne weiteres übertragbar, weil beispielsweise die meisten Schulen in Afghanistan kein Gebäude haben, sondern dann im Sommer im Freien unterrichtet werden und wenn dann Winter ist, dann bleibt man halt zu Hause.
Frau Sarai, was sind denn so die drängendsten Probleme?
Ich wollte noch eine kleine Ergänzung machen zu dem, was Herr Bittlingmeier gesagt hat, also im Bereich Bildung und Sicherheit, also wie diese beiden Aspekte in Afghanistan miteinander zusammenhängen, weil oft wird dokumentiert oder oft wird gesagt, man muss erstmal eine sichere Lage haben, um Bildung voranzutreiben. Auf der anderen Seite wird Bildung auch so vorangetrieben. Und ich denke, gerade der Bereich Schule, Hochschule ist kein neutraler Ort. Also es ist ein Ort, wo Bildungsinhalte übermittelt werden, wo verschiedene Nationen auch finanziell, ideologisch, lehrinhaltstechnisch unterstützen, ob es jetzt Frankreich ist, USA, England, Russland, China, der Iran, der gerade im Bildungssektor sehr weit reingrätscht. Und auf der anderen Seite die Komplexität zwischen säkulärer und religiöser Bildung, also dort gibt es mehrere Reflexionspunkte, wo sich Ideologien, Bildungsinhalte überschneiden und
sowas wie Trennung von Staat und Kirche in Anführungszeichen.
Genau.
Frau Grundmeier, jetzt organisieren Sie hier gemeinsam mit Ihren Kollegen und Kollegen aus der Nordwestschweiz und dem Arnold-Bergresser-Institut hier an der Hochschule eine Konferenz. Eine Konferenz, die sich mit Lehrerbildung in Afghanistan beschäftigt. Was sind denn an dieser Stelle die Ziele auch dieser Konferenz?
Ja, Sie haben ja eben das Stichwort Alltag geliefert und ein wesentliches Anliegen dieser Konferenz ist es zum Beispiel, dass wir auch einen Eindruck von außen bekommen. Deswegen ist es uns sehr wichtig, dass wir Gäste aus Afghanistan bekommen, die wir auch eingeladen haben, bei denen es aber in zwei Fällen noch nicht mal ganz sicher ist, ob sie es wirklich schaffen, zu uns zu kommen. Das muss man sich einfach auch mal vor Augen zu führen. Das heißt, es geht uns zunächst einmal wirklich auch um einen Austausch auf Augenhöhe, dass nicht nur wir über etwas reden, was wir mehr oder weniger kennen, sondern dass wir uns auch die Stimmen aus dem Lande selbst anhören. Und deswegen sind auch Leute da, die aktuell in Afghanistan leben und zu den Themen Bildung, Schulbildung, Lehrerbildung, Menschenrechtsbildung, Friedensbildung reden werden und sich darüber austauschen sollen. Und dann gibt es natürlich auch ein Ziel, das in etwas weiterer Zukunft ist, nämlich letztendlich würde es uns sehr freuen, wenn wir eine wie auch immer geartete Kooperation zwischen Hochschulen in Afghanistan und unserer Hochschule oder gegebenenfalls auch anderen pädagogischen Hochschulen etablieren könnten.
Afghanistan ist ein sehr heterogenes Land. Es gibt zwei Amtssprachen, Pashto und Dari. Die Bevölkerung besteht aus vielen Gruppen. Afghanistan, ein multiethnisches Land. Ich kann mir vorstellen, dass es neben organisatorischen und politischen Schwierigkeiten einfach unglaublich kompliziert ist, da auch gemeinsam mit so vielen Organisationen auf den grünen Zweig zu kommen. Frau Sarai, gibt es da in gewisser Weise, Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen, auch ein gewisses Ringen um Macht und Ideologie?
Ja, mit Sicherheit. Also Sie haben vorhin schon angesprochen, dass Afghanistan ein Vielvölkerstaat ist. Also in der Ethnologie schätzt man zwischen 50 und 200 Ethnien, was schon sehr nicht aussagekräftig ist, also zwischen 50 und 200. Daran merkt man schon, wie uneindeutig ethnische Grenzziehungen eigentlich sind und auf welche Faktoren es ankommt, auf denen man Differenzierungen festlegt. Nichtsdestotrotz gibt es ethnische Gruppierungen. Wir haben es aber nicht nur mit einer ethnischen Heterogenität und Vielfalt zu tun, sondern auch mit einer religiösen Vielfalt. Oft wird gesagt, der Islam ist die Grundlage des afghanischen Glaubens, sag ich
mal. Ja, wenn man nach Wikipedia geht, da steht 99%
laut Prozentzahl, aber welche unterschiedlichen Formierungen des Islams innerhalb von Afghanistan gibt, was sich widerspiegelt anhand der unterschiedlichen ethnischen Gruppierungen, der kulturellen Vielfalt des Landes, dann wird natürlich ja die Aussage, dass der Islam ein Grundnenner ist, etwas relativiert.
Und durch die Taliban war natürlich ja auch klar eine ganz andere Grundidee da, Gottesstaat, keine Mädchen in Schule und Unterricht dann zu haben etc. Kann man in Afghanistan ohne die Taliban und diese Idee in gewisser Weise auch was etablieren oder ist es nicht auch wichtig, die mit einzubringen?
Das ist schwierig. Also man hat es ja 2001 und 2004, 2005 schon versucht und vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Pashtunen fast die Hälfte also 42% der Bevölkerung ausmachen und damit die größte ethnische Gruppierung in Afghanistan darstellen und auch grenzübergreifend, also sowohl in Pakistan als auch in Afghanistan vorhanden sind, wo sich ja der Großteil des Konflikts auch abspielt, weil eben eine künstliche Grenzziehung stattgefunden hat, die Durand-Linie. Und ich denke, ein Friedensprozess ohne die Einbindung der Taliban oder pashtunischer Stämme mit einzubeziehen, wäre ziemlich fatal.
Ja, Herr Pittlingmeier wird schon nervös.
Ich werde schon nervös, genau. Also, wenn man sich überlegt, warum eigentlich Bildung so umkämpft ist, gerade auch in Afghanistan, dann ist eine bildungssoziologische Perspektive ganz hilfreich. Mit Bildung standardisieren sie. Und eines der Grundprobleme in Afghanistan, eigentlich ganz traditionell, ist die Idee, dass man aus Afghanistan sozusagen einen normalen, repräsentativen Nationalstaat bastelt. Und das widerspricht so ein bisschen der gesamten Geschichte der gesamten Region. Über die Curricula, über Schule standardisieren sie und tragen letzten Endes auch zu so etwas wie einem Nationalbewusstsein bei. Das ist eigentlich Standard in der Bildungssoziologie, in der bildungssoziologischen Forschung. Genau deshalb sind Schulen aus der Perspektive sozusagen von Gruppen, die Taliban, das ist eine extrem heterogene Gruppe, da gibt es völlig durchgeknallt und es gibt irgendwie Moderate. Das heißt, also da müssen wir auch ein bisschen differenzieren. Aber aus diesem Grunde ist für jede beliebige Gruppe, die den Staat als solchen, als nicht legitime Gesamtvertretung anerkennt, ist dann ein durchgesetztes Bildungssystem ein absolutes Dorn im Auge. Wenn man sich anschaut, welche Schulen die Taliban vorrangig angegriffen haben, dann sieht man, dass es staatliche Schulen sind, keine Schulen von schwedischen NGOs oder ähnliches. Das heißt, da werden andere Konfliktlinien, über die wenig gesprochen wird, werden sozusagen überlagert und es gibt ein paar bildungssoziologische Studien, es ist nicht viel, was es dazu gibt, aber die zeigen dann, dass es viel differenzierter ist, dass auch die Taliban, also jedenfalls die meisten der Taliban, soweit ich das verfolgen kann von hier aus, nicht gegen Bildung oder Schule an sich sind, sondern Mädchen und Jungen sollen getrennt unterrichtet werden und so weiter. Das heißt, es geht nicht darum, Schule ja, nein, sondern die Konfliktlinien sind differenzierter. Und in den Medien wird gerne sozusagen das so zwischen Aufklärung und Barbarei verhandelt und das ist, glaube ich, eine falsche Polarisierung.
Jetzt gibt es da, Sie haben es gerade schon angesprochen, schwedische Schulen, es gibt die Franzosen, die sich einbringen, es gibt den Iran, haben Sie angesprochen. Das sind ja unheimlich viele verschiedene Ideen von Bildung, also ganz fein nuanciert eigentlich. Wie kann denn das funktionieren, auch für die Afghanistan-Kolleginnen und Kollegen, sich da mit einzubringen? Also gibt es da genug Austausch überhaupt über oder werden da verschiedene Sachen auch aufoktroyiert in gewisser Weise?
Also ich bin froh, dass ich nicht in Afghanistan unterrichten muss, weil die Lage, jetzt mal unabhängig von den Sicherheitslagen, die Lage ist extrem unübersichtlich. Im Augenblick versucht mehr oder weniger jedes Land, jedes Industrieland, die eigenen Curricula in Afghanistan zu etablieren. Immer mit der Perspektive, wenn sich das Land irgendwann beruhigt hat, ist ein Land mit extrem vielen Bodenschätzen, mit sozusagen immer wieder sehr, sehr guten Prognosen, wenn sich das Land dann beruhigt hat, um dann eben entsprechend Voraussetzungen zu schaffen, die dann zu einem am Ende ökonomischen Austausch führen. Von daher gibt es im Augenblick einen gewissen Kampf um Curricula und sie haben dann die ganz merkwürdige, an den Hochschulen etwa, die ganz merkwürdige Situation, dass sie dann im Fach Geografie mit deutschen Curricula arbeiten oder auch im Fach Biologie mit deutschen Curricula arbeiten, in anderen Fächern mit französischen, in anderen Fächern mit schwedischen, häufig mit britischen oder US-amerikanischen. Von daher ist die Lage sehr, sehr unübersichtlich. Und es ist im Augenblick tatsächlich ein Kampf um Standardisierung, gerade auch im Bereich, der uns sehr interessiert mit der Tagung, im Bereich der Lehrerbildung und Lehrerausbildung.
Wie sieht denn die Genderperspektive an dieser Stelle aus? Also wir haben es vorhin schon angesprochen, die Mädchen gehen jetzt zur Schule, schon seit einer ganzen Weile. Aber wie hat sich das denn voranentwickelt?
Also nach den Zahlen, die das Bildungsministerium, das afghanische Bildungsministerium, aber auch andere NGOs vorlegen, ist die Einschulungsquote der Mädchen kontinuierlich gestiegen. Da muss man räumliche Disparitäten sehr stark mit einbeziehen, weil es gibt Bereiche oder es gibt Gegenden, in denen Mädchen nach wie vor kaum zur Schule gehen. Wenn Mädchen zur Schule gehen, da muss man auch aufpassen, weil es sind dann in der Regel, gehen sie dann keine 8 oder 9 Jahre zur Schule, machen anschließende Berufsausbildung etc., sondern gehen halt nur 4, 5, 6 Jahre zur Schule und so weiter. Daher muss man da das ein bisschen in der Regel differenzieren. Aber es gibt schon eine ganze Reihe von Erfolgsmeldungen in der Hinsicht. Also wenn Sie mal Bilder aus dem afghanischen Parlament sehen beispielsweise, dann sehen Sie eben auch nicht Frauen unter Burkas, sondern Sie sehen dann Parlamentarierinnen, ja, die genauso heftig mitdiskutieren wie dann eben ihre Männer. Das heißt also, die Vorstellung, die wir auch ganz gerne im Kopf haben, in Afghanistan gibt es nur Frauen, die unter Burkas rumlaufen, die ist so natürlich auch nicht richtig, sondern bis hin zur repräsentativen Vertretung im Parlament sind Frauen vertreten.
Die internationale Konferenz Lehrerbildung in Afghanistan wird am 16. und 17. Oktober an der PH Freiburg stattfinden. Zur Konferenz kommen Gäste aus Afghanistan. Die Unruhe im Land macht aber die Organisation der Konferenz nicht ganz einfach. Frau Grundmeier hat im Vorfeld schon erzählt, dass unter anderem auch die Botschaft geschlossen war oder vielleicht auch noch ist. Was beschäftigt Sie denn im Augenblick in der Hauptsache, was die Tagungsorganisation in diesem Hinblick
Also betrifft. Die Tagungsorganisation beschäftigt mich im Augenblick insgesamt extrem. Es gibt kleine Schritte und große Schritte. Kleine Schritte vor Ort, große Schritte, die ich versuche zu erreichen, da es mir immer noch nicht gelungen ist, die Zusage zu bekommen, dass zwei Dekane der Universität Herat einreisen dürfen. Und das war sehr einfach. Ich habe auch in diesem Prozess sehr viel gelernt. Wir waren nicht schnell genug, ja. Die beiden hatten Pässe bis 2019, persönliche Pässe, und wollten damit ausreisen, fuhren zur Botschaft nach Kabul und erfuhren, dass man Dienstpässe braucht. Fuhren wieder zurück, besorgten sich Dienstpässe und dann war die Botschaft in Kabul geschlossen. Daraufhin begann das Theater, wo gehe ich denn jetzt hin, wenn ich nicht mehr aus dem eigenen Land ausreisen kann? Das heißt, sie mussten nach Pakistan und sind inzwischen auch in Pakistan gewesen. Und in Pakistan liegen dem Auswärtigen Amt alle Unterlagen vor, die man braucht. Aber das Auswärtige Amt behält sich immer noch vor, zu entscheiden, ob denn diese beiden Herren wirklich in der Lage sind, dieses Tagungsprogramm sozusagen zu bewältigen und ob man sie denn ausreisen lässt, obwohl alle Unterlagen da sind. Und das macht es einfach sehr schwierig. Das heißt, ich weiß bis heute noch nicht, kommen sie wirklich? Und wir warten. Wir müssen jetzt einfach darauf warten, was passiert, weil natürlich lässt sich das Auswärtige Amt in Pakistan nicht die, wie ich mal so schön sagen, die Fäden aus der Hand nehmen, sondern sie möchten entscheiden an der Stelle. Also da sieht man, dass an solchen Stellen das schon durchaus schwierig sein kann.
Wie lange müssen Sie dann warten, bis Sie ungefähr wissen?
Also die Bearbeitungszeit der Visa liegt bei 11 Tagen. Und ich hatte am 1. Oktober alles eingereicht und es sieht jetzt wirklich so aus, dass meine beiden Gäste, ich bezeichne sie mir als meine beiden Gäste, weil sie sozusagen in meiner Obhut liegen, am 12. nach Islamabad reisen werden, um zu gucken, ob sie die Visa bekommen und dann direkt den Flug nach Deutschland buchen müssten, weil es lohnt sich überhaupt nicht. Wir reden ja hier über Tausende von Kilometern, wieder zurückzufliegen nach Herat und dann womöglich nochmal auszureisen.
Gilt es nur für diese beiden Gäste oder ist die politische Situation im Augenblick so, dass es auch für andere Gäste, die ja aus Afghanistan anreisen werden, schwierig ist?
Also die anderen haben andere Pässe. Das heißt, die haben zum Beispiel einen amerikanischen Pass oder sie arbeiten bei der GIZ oder gehören mit dazu und die haben diese Schwierigkeiten nicht. Und
die GIZ, ganz kurz, ist die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit.
Ganz genau, die auch diese Tagung mit unterstützt. Und wir haben gestern nochmal Nachricht bekommen, dass die auch ein bisschen früher anreisen. Das heißt, am 14. sind die schon da. Und da gehen wir ganz schwer davon aus, dass die auf jeden Fall auch kommen. Also in dem besonderen Fall von diesen beiden, Professor Hanif und Professor Karimi, ist es halt wirklich noch eine Frage. Und ich hoffe wirklich sehr, sehr, dass diese ganzen Anstrengungen, die wir da reingesetzt haben, sie zu bekommen, auch dazu führen, dass sie wirklich kommen können.
Wir drücken die Daumen. Ja. Jetzt gibt es ja insgesamt eine große Bandbreite an Gästen. Also es gibt unter anderem der Botschafter wird da sein. Es kommen hochkarätige Gäste wie Sima Samar etc. Was macht die Bandbreite der Inhalte aus?
Ich denke mal, die Bandbreite der Inhalte bietet auch dieses Spannungsfeld und zeigt eben die Komplexität des Themas auf, so wie es Herr Bittlingmeier eben auch angedeutet hat, eben unterschiedliche Perspektiven hereinzuholen, Experten dabei zu haben, aber auch Expertinnen, aber auch Situationsberichte aus der eigenen Situation. Wie sieht Hochschulbildung in Kabul aus? Wir haben ja auch Vertreter der Universität Kabul da drin. Oder wie sieht dann Lehrerbildung wiederum in Herat aus? Das sind ja zwei ganz unterschiedliche Provinzen, Gegenden, in denen etwas getan wird. Wir haben die Frau Professor Kesser dabei, die ein Studierendenprojekt, das vor allen Dingen ein Studentinnenprojekt in Herat schon vor vielen, vielen Jahren initiiert hat und die daraus berichtet werden, der also auch einen enormen Erfahrungswert mitbricht, dann wiederum aus unserer Perspektive, aus der deutschen Perspektive, aber die auch im Land gewesen ist. Und wir haben natürlich nicht nur Vorträge, sondern wir haben auch eine bunte Mischung. Wir haben Workshops. Und wir haben auch einen gewissen Ausstellungsbereich. Wir haben ein kulturelles Rahmenprogramm mit Musik und afghanischem Buffet, sodass ich glaube, die Möglichkeit besteht, sich so einen gewissen Rundumblick zu verschaffen.
Also neben den Gästen aus Afghanistan sind ja auch Workshops hier aus dem Hause zum Beispiel im Angebot. Herr Bittlingmeier, Sie bieten einen Workshop an. Das Projekt heißt Vorbild, soziales Lernen und Menschenrechtsbildung unter erschwerten Bedingungen. Wenn ich mich da jetzt anmelde als Tagungsteilnehmerin,
dann was erwartet mich? Unglaublich spannende Dinge mitkriegen und erleben. Vorbild ist ein von der Bundeszentrale für politische Bildung gefördertes Drittmittelprojekt hier, in dem wir Curricula entwickelt haben für, also wenn Sie so wollen, soziales Lernen und politische Bildung zusammen zu denken und das an Förderschulen oder für inklusiv beschulte Klassen zu etablieren. Und wir haben ein Modul entwickelt, spezifisch Menschenrechtsbildung, in dem es darum geht, nicht mit Menschenrechtskatalogen irgendwie anzufangen, die sind wesentlich zu textlastig, sondern zunächst mal die Verbindung herzustellen zwischen eigenen Wünschen, Bedürfnissen und dann Menschenrechten. Und das dann zu übertragen unter erschwerten Bedingungen heißt, bei Kindern und Jugendlichen, die unterhalb des gymnasialen Niveaus mit ihren Schriftsprachkompetenzen liegen, aber keineswegs zwingend kognitiv eingeschränkter sein müssen und denen einen Weg zu ebnen, die Idee erstmal einzupflanzen, dass es, das fällt vielen Lehrerinnen und Lehrern schwer, dass es unabhängig von der Leistung sowas wie Menschenrechte gibt. Und dass dann die Idee ist, einmal zu schauen, inwieweit das überhaupt sinnvoll zu übertragen ist und das mit afghanischen Kolleginnen und Kollegen hier auch in Freiburg zu diskutieren, um so ein bisschen aus der Falle rauszukommen, wir erklären euch mal, wie Menschenrechtsbildung funktioniert, weil Frau Grundmeier hat es angesprochen, was denn tatsächlich die Bedürfnisse in Afghanistan, in den unterschiedlichen Regionen von Afghanistan sind. Darüber haben wir hier überhaupt kein vernünftiges Bild. Mhm. Und dann mit den Kolleginnen und Kollegen zu diskutieren, wie können wir unterstützen? Wir sind eine hochgradig spezialisierte Lehrerbildungsinstitution hier, längst nicht mehr nur, aber immerhin. Wir haben hier sehr viel Erfahrung, wir haben sehr gute Kolleginnen und Kollegen im Bereich der Fachdidaktik. Und dann einmal zu schauen, gibt es etwas, was die Kolleginnen und Kollegen aus Afghanistan von uns tatsächlich brauchen können? Und dieser Workshop ist ein Bestandteil, bei dem es dann ganz konkret auch um curriculare Fragen geht und um Sachen von Didaktik.
Das heißt, zum einen stellen Sie Ihr Projekt vor und zum anderen wollen Sie aber in Austausch und Kommunikation eben auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus Afghanistan kommen, die dann eventuell an dem Workshop teilnehmen?
Ja, ich bilde mir mal ein, dass ich keinen eingeschränkten Blick habe, bis ich dann mit jemandem spreche, der von woanders herkommt, und dann merke ich, wie eingeschränkt mein Blick tatsächlich ist. Und es wäre schön zum Beispiel mit den Kolleginnen und Kollegen aus Afghanistan zu diskutieren und rauszukriegen, also diesen Aspekt hier habt ihr überhaupt nicht bedacht und der ist für uns aber ganz zentral. Und das wäre sozusagen, das wäre dann wirklich eine Win-Win-Situation. Und ich glaube, dass wir in der Hinsicht auch diskutieren werden.
Frau Grundmeier, es gibt sehr viele Workshops. Können Sie vielleicht einen kurzen Einblick in die Workshops und Vorträge geben, die uns erwarten werden als Tagungsteilnehmer?
Ja, wir haben also insgesamt 9 Workshops anzubieten, die wir in 2 Zeitregionen angesiedelt haben. Einmal am Freitagnachmittag von 15.45 Uhr bis 17.15 Uhr. Und einmal am Samstagvormittag von 9.30 Uhr bis 11 Uhr. Es laufen jeweils 4 bis 5 Workshops parallel, zu denen man sich bitte anmeldet. Und die Anmeldung erfolgt auf derselben Webseite wie auch die Anmeldung zur Tagung, das heißt über das Institut für Soziologie der PH Freiburg. Und wir haben bei den Workshops eine breite Bandbreite von Friedensbildung, Lehrerbildung bis hin aber auch zum Thema Alltagskultur. Vielleicht das möchte ich noch mal ganz kurz herausstellen. Frau Pascal Goldenberg, die in Afghanistan aktuell unterwegs ist und ein Projekt mit Frauen unterstützt, wird ihr Thema präsentieren als Verschriftlichung sozusagen von Schriftsprache durch Stickereien. Wir haben, das finde ich auch ganz spannend, am Samstagvormittag dann wieder ein Nomadenprojekt, was vorgestellt wird von der deutsch-afghanischen Initiative, die auch für uns ein ganz wichtiger Kooperationspartner ist, weil sie auch vor Ort sitzt und damit auch letztendlich die afghanische Bevölkerung repräsentiert, die hier in Freiburg lebt. Es leben nämlich viele afghanische Familien hier. Und alle sind herzlich eingeladen zu kommen, das möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Also wir bitten unsere Studierenden zu kommen, aber wir bitten auch wirklich die Leute, die in Freiburg lebenden Afghaninnen und Afghanen, zu uns zu kommen und mit uns zu reden, mit uns in Kontakt zu treten.
Frau Sarai, Sie bieten auch einen Workshop an. Da geht es um Konflikttransformation. Vielleicht können Sie uns auch noch einen kurzen Einblick, so dass wir ein bisschen mehr Vorstellung haben, was dann auf der Konferenz wirklich stattfinden wird.
Gerne. Also wir haben ja schon die Heterogenität von Afghanistan angesprochen und ich denke, die Tagung reflektiert diese Heterogenität nochmal in verschiedenen Bereichen. Also es fängt schon bei der institutionellen Kooperation innerhalb der PH Freiburg an, also Institut für Alltagskultur und Institut für Soziologie, aber auch übergreifend mit der PH Basel. Und mit dem Arnold-Bergstraße-Institut, also es fallen unterschiedliche Aspekte an, wie Frieden, Entwicklung, Bildung. Und wir werden am Samstag, beziehungsweise wir haben das Privileg, dass wir hier in Freiburg die Nähe zum Galtung-Institut haben. Das ist ein Institut für Friedenstheorie und Friedenspraxis, benannt nach dem Gründungsvater der Friedensforschung, eigentlich Johann Galtung. Und wir haben die Möglichkeit, den Direktor des Galtung-Instituts, Narko Grant-Hayford, hier zu haben. Und ich werde gemeinsam mit ihm einen Workshop gestalten zur Bedeutung von Konflikttransformation und Friedensbildung für soziale und für gesellschaftliche und schulische Inklusion. Das heißt, wir werden ein paar Materialien vorstellen, wie Friedensbildung stattfinden kann, wie Konflikttransformation stattfinden kann. Genau, und Uwe hatte gerade schon angesprochen, auf Diskussion auf Augenhöhe, Austausch auf Augenhöhe, und wenn man jetzt vor dem Hintergrund der Inklusion das Ganze betrachtet, können wir auch von unseren afghanischen Gästen lernen, wie dort mit Mehrsprachigkeit, Heterogenität, unterschiedliche generationsübergreifende Unterricht auch stattfinden kann. Vielleicht können wir aus deren Konzepten, Ideen auch was lernen, wie wir hier mit dem Thema Inklusion zum Beispiel umgehen.
Wenn ich jetzt nach Highlights an der Tagung frage, weiß ich nicht, ich habe schon so viel gehört jetzt, so viele Workshops, kann man überhaupt sowas wie ein Highlight auszeichnen oder
schwierig? Naja, wir sind da.
Das ist aber noch kein Highlight.
Das ist ein Highlight. Wir haben tatsächlich es ist uns gelungen, eine alternative Friedensnobelpreisträgerin, Sima Samar, eine sehr berühmte Frau, die auch Ministerin unter der Karzai-Administration war, international absolut anerkannte Menschenrechtlerin, die kommt hierher und hält einen Abendvortrag, zu dem wir auch hoffen, Publikum, heimisches Publikum, Annemarie Grundmeier hat es angesprochen, mit hierher zu locken nach Littenweiler, in den Osten Freiburgs. Von daher, das ist für uns selber auch eigentlich ein absolutes Highlight, weil die Sima Samar eine unglaublich beschäftigte Frau ist. Die müssen wir dann aus Genf abholen, wo sie dann irgendwie eine UNO-Konferenz, so eine Vorkonferenz, Pre-Conference besucht. Und dass sie diese Tagung unterstützt, ernst nimmt, das hat uns sehr gefreut. Also das war zwischendurch immer mal wieder, sie musste sich dann zwischen 4 Tagungsangeboten in Europa entscheiden am Ende und hat dann gesagt, nee, also diese Teacher Education, diese Lehrerbildung in Afghanistan wäre ihr schon das Wichtigste. Und da sind wir, glaube ich, sehr froh. Es gibt aber nicht nur Sima Samar, es gibt auch etwa Jochen Hippler, einer der sehr bekannten Politikwissenschaftler, Sozialwissenschaftler, der viele Bücher geschrieben hat, absoluter Afghanistan-Experte ist. Von daher haben wir ein Angebot, das, glaube ich, einer internationalen Konferenz halbwegs würdig ist. Und vielleicht mit dem einen Unterschied bei solchen internationalen Konferenzen, dass in der Regel dort über Afghanistan geredet wird, aber keine Afghanen zu Wort kommen, und das ist bei uns tatsächlich anders.
Und last but not least gibt es ja ein wunderbares kulturelles Rahmenprogramm, habe ich auf der Tagung, auf den Infomaterialien gesehen und gelesen und schon die Augen groß gemacht. Bitte erzählen Sie doch mal kurz, was es noch an Angebot geben wird für unsere Hörerinnen und Hörer.
Also wir haben am Abend einen Abendvortrag von Sima Samar und direkt im Anschluss wird es ein afghanisches Buffet geben mit lauter Köstlichkeiten, mit lauter afghanischen Köstlichkeiten. Und dazu haben wir noch eine musikalische Begleitung von Ahmad Fardin, einem sehr jungen afghanischen Künstler, der uns mit afghanischer Musik bespaßen wird.
Also kann man sich auch darauf freuen. Frau Grundmeier will noch einen Hinweis geben.
Ganz genau. Wir bauen unser kulturelles Rahmenprogramm nämlich aktuell schon auf. Das heißt, im KG7, im Obergeschoss, bauen wir eine Ausstellung auf mit afghanischen Stickereien. Mhm. Und wer Lust und Freude hat, schon mal vorbeizukommen, um sich die Örtlichkeiten der P anzuschauen, weil auch dort eben ein Teil der Workshops stattfinden wird, kann schon mal in das erste OG des KG7 gehen und sich das einfach anschauen. Es wächst gerade noch. Und ansonsten sollte jemand erst sehr spät kommen, sich sehr spät entschließen, überhaupt zu kommen und zumindest Frau Sima Samar mal gesehen zu haben und dieses Abendprogramm kennenzulernen, der sollte bitte direkt ins KG5 reinlaufen. Das ist das erste Gebäude hinter dem Bahnübergang. Gleich rechts, Treppe hoch, und dann ist man schon da, und das sieht man auch von außen, dass wir dort sind an dem Abend.
Frau Sarai, noch einen letzten Satz,
genau, bevor wir uns für heute. Kulturellen Rahmenprogramm habe ich noch vergessen, dass es eine interessante Dia-Show geben wird von Christian Siegrist, der leider verstorben ist, aber sehr aktiv war in Afghanistan zu seiner Zeit. Genau, da wird es noch eine Dia-Show geben, und wir haben noch ein paar Gemälde aus dem Afghanischen Museum in Liestal. Dort werden wir noch ein paar Gemälde abholen, und von daher wird es auch noch eine künstlerische Ausstellung geben.
Also ich sehe und höre schon im Vorfeld der Tagung, dass es viel Intellektuelles, viel für den Magen, aber auch einfach fürs Gemüt geben wird, dass es bestimmt ein schöner Austausch wird mit Gästen aus Afghanistan und aus aller Welt eigentlich an dieser Stelle. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei meinen Studiogästen, Professor Annemarie Grundmeier, Leiterin des Instituts für Alltagskultur, Bewegung und Gesundheit, Fereshta Sarai aus dem Institut für Soziologie und Uwe Bittlingmeier, Professor der Soziologie und Dekan für die Fakultät 1. Wenn Sie nun jetzt Interesse an der Konferenz Lehrerbildung in Afghanistan haben, am 16. und 17. Oktober findet sie an der PH Freiburg statt, und alle sind herzlich dazu eingeladen. Bitte melden Sie sich an im Institut für Soziologie. Auf der Website finden Sie alle Modalitäten für die Anmeldung. Die Tagung ist kostenlos. Weitere Infos also auf www.ph-freiburg.de. Monika Löffler und Katrin Rabe an der Technik sagen Danke fürs Zuhören und geben weiter an die Kollegen von Echo FM beim Uniradio für Freiburg. Frau Sarai, Sie haben uns noch Musik aus Afghanistan mitgebracht. Was hören wir denn jetzt in den letzten Minuten noch?
Ja, das letzte Lied ist ebenfalls ein Lied von Farhad Darya, wo wir schon am Anfang der Sendung ein Lied gehört haben. Dieses Stück nennt sich Atan. Atan ist ein afghanischer Volkstanz, der in Afghanistan getanzt wird. Das Lied handelt quasi davon, wie man den Atan zusammentanzt. Und Watan heißt Volk. Also er spielt quasi mit diesen beiden Begrifflichkeiten, dass ohne ein Volk eine Nation auch nicht aufgebaut werden kann. Also in diesem Sinne ist es ein Aufruf für alle Afghanen und Afghaninnen oder auch Nicht-Afghaninnen, gemeinsam anzupacken und das Land aufzubauen.